Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, YouTube SEO, die wichtigsten Tipps für Top-Rankings mit Matthäus Michalik von Klaneo. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast-Kanal. Google ist die führende Suchmaschine. Doch auch YouTube bietet ein riesiges Suchpotenzial. Und genauso wie bei den Google-Rankings geht es auch bei YouTube darum, möglichst weit vorne mit meinen Videos platziert zu werden. Kurz YouTube SEO. Wie SEO auf YouTube funktioniert, welche wichtigen Tipps es gibt, damit ihr eine hohe Reichweite erzielt, bespreche ich heute mit Matthäus Michalik, Mitgründer der internationalen SEO-Agentur Klaneo und somit quasi auch unser SEO-Experte hier im Podcast-Kanal. Hallo Matthäus, schöne Grüße nach Friedrichshain.
Hi René, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ich freue mich auch, weil du auch immer viele spannende Tipps rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung mitbringst. Insofern eigentlich ein Selbstläufer. Und für mich auch weniger Arbeit. Gut. Genau, heute sprechen wir quasi nicht in erster Linie über die Optimierung bei Google, wobei natürlich auch YouTube und Google eng miteinander verknüpft sind, sondern speziell über YouTube SEO. Das heißt, wie schaffe ich es, mit meinen Videos gute Rankings auf YouTube zu erzielen, sodass ich dort auch natürlich viele Views bekomme und meine Videos nicht in der Masse der Videos untergehen. Lass uns vielleicht aber am Anfang nochmal damit starten, für wen YouTube auch geeignet ist, wirklich, wenn es darum geht, wenn ich mir die Frage stelle, produziere ich jetzt Videos, ne, stecke ich da Energie rein, soll ich diese Content-Produktion starten?
Mhm. Also generell kann YouTube ein super spannender Kanal sein, insbesondere wenn ich sage, als Unternehmen, ich habe schon alles irgendwie in Google erreicht, bin auf Google schon gut platziert, dann kann man natürlich darüber nachdenken, was ist eigentlich so der nächste Schritt. YouTube ist ganz klar eine Plattform für Bewegtbild. Das bedeutet, wir brauchen eben mehr als nur rein Text, den man sonst vielleicht auf der Webseite hätte. Und wir brauchen hier Videomaterial. Und was ich auch immer wieder sehe, ist, dass einen Text zu erstellen für viele Unternehmen einfacher ist, ein Video zu produzieren, schon teilweise Unternehmen vor Herausforderungen stellt. Deswegen muss man sich die Frage auch prinzipiell stellen, kann ich überhaupt Videos produzieren und kann ich es auch über einen längeren Zeitraum tun? Es macht halt eben keinen Sinn, nur ein einziges Video zu produzieren und dann hoffen, dass man auf YouTube erfolgreich ist, sondern das muss ein Teil der Strategie werden. Und was ich immer wieder sehe, wenn ich die Frage gestellt bekomme, macht YouTube Sinn oder macht es eben keinen Sinn, ist sich zum einen auch die aktuellen Google-Ergebnisse anzuschauen. Mhm. Also YouTube ist ja ein Teil vom Google-Universum, mittlerweile gehört zu Alphabet, zu der Holding oder Mutterkonzern von Google und ist die zweitstärkste Suchmaschine nach Google, bedeutet auch dort wird sehr viel gesucht, aber dort haben wir natürlich auch so einen Social-Media-Charakter, wir können liken, wir können kommentieren, wir können Kreatoren und Unternehmen folgen. Und ich würde immer sagen, für ein Unternehmen lohnt sich YouTube, wenn die Ressourcen vorhanden sind und wenn wir auch sehen, dass es eine gewisse Nachfrage nach den Dienstleistungen, nach dem Produkt, nach den Themen gibt. Und ich finde immer, Google ist ein guter Proxy, um einzuschätzen, ob ein Thema für YouTube relevant ist oder nicht. In der Regel, wenn wir nach etwas suchen, was eine Anleitung ist, ein How-To-Ratgeberbeitrag ist, und bei Google dann Videos integriert werden, ist das meiner Meinung nach ein erstes Indiz, dass YouTube als Plattform relevant sein könnte, weil die Suchintention von Google schon eingeschätzt wird als videogetriebene oder videolastige Suchintention. Bedeutet, wenn Google es so einschätzt, dann wird YouTube wahrscheinlich ein relevanter Kanal. Und dann kann man natürlich auch schauen, was ist auf YouTube aktuell zu finden. Gibt es schon Videos zu meinem Thema? Wenn ja, wie hoch sind die Aufrufe? Wie viele Videos gibt es dort? Gibt es da eine gewisse Konkurrenz etc.? Das heißt, ich würde ganz klar, bevor man in den sehr aufwendigen Prozess der Videoerstellung einsteigt, sich die eigenen Möglichkeiten näher betrachten. Weil es macht eben keinen Sinn, zu investieren, wenn es dann eben am Ende gar keinen Return dafür gibt.
Mhm. Wo sind auch aus deiner Sicht so die Unterschiede zwischen dem klassischen Google-Suchergebnis, also was Leute quasi auf Google suchen, was dann eben auch, womit die meisten Unternehmen wahrscheinlich schon eher Erfahrung haben, ne, weil sie im Prinzip Texte produzieren, dafür versuchen zu ranken und dann ja auch eine Nutzerintention zu erfüllen und natürlich aber auch eine Aktion auszulösen, nämlich irgendwie vielleicht ein Lead zu generieren, Sales zu generieren oder einen Download zu erzeugen, also irgendwie mit dem Nutzer in Interaktion zu treten. Gibt es da Unterschiede, YouTube und Google?
Ja, also ich würde sagen, auf YouTube zum Grunde so zwei Ansatzpunkte. Einmal ein Infotainment-Ansatz oder ein Edutainment-Ansatz. Bedeutet, wenn ich ein Unternehmen bin und ich will mir irgendwie eine eigene Community auf YouTube aufbauen, dann ist es vielleicht gar nicht so relevant, ob danach gesucht wird, sondern ich baue mir eine Community auf und bestücke die Community mit regelmäßigen Videos zu einem bestimmten Thema. Das heißt, das ist eher dann wie klassische Fernsehsendung, dass man das Thema aufbaut und unterhält. Und dann gibt es natürlich Themen, wo man sagt, hey, es gibt eine dedizierte Suche danach. Also wie klebe ich meine Schuhsohle oder wie reinige ich meinen Backofen? Das sind so typische Themen, wo ich sagen würde, das ist kein Infotainment, sondern eher Edutainment, dass man sagt, hey, das ist ein Ratgeber, Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du etwas löst. Und ich würde sagen, im ersten Schritt ist das vielleicht der richtige Ansatz. Da braucht man nicht unbedingt eine Community aufbauen, sondern kann sich an den Herausforderungen, die potenzielle Kunden und Suchende haben, und dafür dedizierte Videos erstellen. Und das sind auch meistens dann die Videos, die in den Suchergebnissen zu finden sind. Also so Infotainment-Formate, so wie Seven in the Wild zum Beispiel, das sind halt eher Videos, die konsumiert werden, weil die Nutzer auf der Plattform sind, aber weniger diesen Suchaspekt haben. Aber wenn ich mir jetzt etwas anschaue, ich will vielleicht Laminat verlegen, ich will vielleicht meine Wand tapezieren, meine Wand streichen, das sind eher Themen, die explizit nach dieser Ausführung gesucht werden, nach diesem Ratgeber gesucht werden. Und da macht dann ein Video auch aus SEO-Perspektive total Sinn, weil zum einen bekomme ich eine Integration auf der Google-Suchergebnisseite, ich kann auch Nutzer über die YouTube-Suche erreichen. Und das wäre meiner Meinung nach so der erste Ansatzpunkt, zu sagen, macht Video für mich Sinn oder macht Video für mich keinen Sinn.
Es kann aber dann sein, dass ich gerade bei diesem, wie mache ich etwas, noch ziemlich weit weg bin vom eigentlichen Abschluss mit meinem potenziellen Kunden, ne? Weil da möchte ja jemand tatsächlich etwas machen, möchte erfahren, wie er etwas umsetzen kann. Ihm ist im Prinzip eigentlich egal, wer ihm das zeigt. Ne? Also jetzt bist du zwar ein toller Handwerker und hast da ein schönes Video gemacht, heißt aber noch lange nicht, dass derjenige auch wirklich dann in dem Moment darüber nachdenkt, ich könnte ja auch dann den Handwerker fragen, ob er es macht.
Ja, ja. Genau. Ich würde sehr stark sagen, dass YouTube eigentlich nicht eine Verkaufsplattform an sich ist. Also die Themen, die dort bedient werden, die Videos, die man dort findet, sind eher informationsgetriebene Inhalte. Das bedeutet nicht, dass jemand unbedingt direkt eine Aktion ausführt, einen Kauf tätigt, einen Download tätigt bei einer Software zum Beispiel. Und es ist ganz klar, meiner Meinung nach eher ein Branding-Thema. Also wir zahlen auf unsere Brand ein, weil wir eben Experte in unserem Thema XYZ sind. Und der Nutzer konsumiert das Video, aber wird nicht unbedingt direkt dann auf unsere Webseite kommen. Natürlich haben wir die Möglichkeit, bestimmte Produkte in der Description zu verlinken, unsere weiteren Social-Media-Kanäle in der Description zu verlinken. Aber es ist eher schon so, dass der Nutzer wegen der Information da ist und nicht unbedingt, um etwas abzuschließen, zu kaufen oder herunterzuladen.
Das heißt, ich kann schon bei YouTube meine Sichtbarkeit, meine Reichweite steigern, insbesondere wenn ich vielleicht auch bei Google schon ganz gut unterwegs bin oder eben auch Themen besetzen möchte, die sich vielleicht besser als Video eignen. Also Reichweitensteigerung ja. Ich muss mir aber bewusst sein, dass das auch ein bisschen Gießkanne dann ist, ne? Also es ist nicht sehr spitz dann zugeschnitten. Natürlich der Nebeneffekt, wie du es gesagt hast, es zahlt auf meine Brand ein, die Leute erinnern sich vielleicht an mich, nehmen das doch irgendwie positiv wahr, bleiben vielleicht auch bei meinem Kanal, weil ich sehr viele hilfreiche Dinge dann habe. Und dann wird perspektivisch auch sicherlich der eine oder andere Abschluss oder die Leute gehen dann auf meine Webseite und so weiter und so fort passieren.
Genau, aber das sollte eben nicht das erste Ziel sein. Also das erste Ziel ist eher der Aufbau der Marke, Aufbau des Expertenstatus, aber weniger der direkte Abverkauf. Und meiner Meinung nach sind auch Videos eine tolle Möglichkeit, um die dann wieder über andere Kanäle zu teilen. Wenn man Videos produziert, kann man natürlich überlegen, direkt einmal 16:9, aber auch 9:16, also hochkant für weitere Formate wie vielleicht Instagram Reels oder YouTube Shorts oder TikTok, weil dann natürlich auch da verschiedene Zielgruppen aktiv sind. Dann muss man natürlich auch verschiedene Videos erstellen. Man kann es nicht einfach nur zuschneiden und dann auf die anderen Kanäle nutzen. Das wird nicht funktionieren. Aber man hat trotzdem schon die Möglichkeit, wenn man ein Video produziert, es auch in verschiedenen Formaten zu denken. Und meiner Meinung nach so Ratgeber-Videos eignen sich sehr gut auf die eigene Webseite auch oder für die eigene Webseite, um diese zu integrieren. Also sagen wir mal, wir haben einen großen Servicebereich, einen Ratgeberbereich, wo wir erklären, wie man unsere Produkte einsetzt, wie man etwas tut. Dann kann man natürlich diese Videos auch dort integrieren, erhöht die Verweildauer, erhöht wiederum oder kann unser Ranking bei Google erhöhen, weil die Verweildauer steigt, aber natürlich auch durch die Views, die wir über unseren guten SEO-Traffic schon auf den Videos generieren, helfen uns wiederum, bei YouTube besser gefunden zu werden. Das heißt, das ist etwas, was miteinander zusammenspielt und halt auch sich gegenseitig befeuern kann.
Mhm. Aber ganz wichtig am Anfang wirklich, bevor ich jetzt loslege, zu überlegen, ist YouTube der geeignete Kanal für mich? Ist es ein Kanal, den ich dauerhaft bespielen kann? Wir kommen ja noch dazu, was das Ranking auf YouTube beeinflusst. Aber schon mal eins vorweggenommen, dieses, dass ich halt dauerhaft was oder häufig was hochlade, meine Videos auch häufig dann angeschaut werden, beeinflusst dann insgesamt den gesamten Kanal. Das heißt, ich muss regelmäßig Aktivitäten dort haben, damit das dann funktioniert. Und wenn ich da jetzt überall einen Haken dran gemacht habe, dann kann ich quasi loslegen damit.
Genau. So. Und wenn wir loslegen, was ist meistens im Fokus unserer Tätigkeit? Der Nutzer, die Nutzerin. Das heißt, wir müssen uns einfach mal überlegen, was für Themen sind denn für uns als Marke relevant, weil sie unsere Zielgruppe auch interessiert oder auch die Zielgruppe nach diesen Begriffen sucht.
Wir haben über das Thema, wie ich das bei Google mache, schon ausführlich gesprochen. Was bietet mir YouTube? Wie kann ich da nach den Suchintentionen und nach den Keywords schauen?
Also der Prozess ist schon ähnlich. Was ich immer zu Beginn mir anschauen würde, ist, was für YouTube-Suggest-Vorschläge bekomme ich angezeigt, wenn ich anfange zu tippen. Ja, also wenn ich anfange zu tippen, Wand streichen, Laminat verlegen oder vielleicht sogar irgendwie Schuhsohle kleben. Was für Variationen werden mir da vorgeschlagen? Nichtsdestotrotz kann ich auch natürlich die klassischen Google-Suchtools nutzen, wie den Google Keyword Planner, Google Tool.io, Keyword Finder, wie sie auch alle da auf dem Markt heißen. Manche von den Tools geben auch die Möglichkeit, dass man YouTube Suggest scraped und eben für alle Möglichkeiten meines Begriffs in Kombination mit Leerzeichen A, Leerzeichen B, Variation des Keywords bekomme oder Erweiterung des Keywords bekomme. Und dann kann ich mir daraus eine Mindmap erstellen, was für Themen sind wirklich relevant, wie hängen die miteinander zusammen und dann zu schauen, wo gibt es eigentlich Potenzial. Das größte Problem, was ich immer sehe, es gibt kaum verlässliche Daten, was das monatliche Suchvolumen an Themen bei YouTube angeht. Es gibt immer wieder Tools, die das approximieren und versuchen hochzurechnen, zum Beispiel ahrefs.com. Aber ich würde dann eigentlich sagen, ein Proxy könnte sein, auch die Google-Suche. Ja, das bedeutet, wenn in der Google-Suche ein Video integriert wird, und ich sehe meistens eine Integration von 3 bis zu 3 Videos in der Regel, dann ist es auch ein Thema, was für YouTube relevant sein kann und dann eben da auch von der Priorisierung nach dem klassischen Suchvolumen zu gehen. Dann ist es vielleicht auch egal, ob es jetzt 1.000 oder 5.000 Menschen suchen pro Monat, sondern dass man sagt, okay, das Thema wird 5-mal häufiger gesucht als das andere, deswegen priorisiere ich das vor und produziere dieses Video als erstes. Aber ganz klar, YouTube sollte der erste Standpunkt sein, wo ich meine relevanten Themen und Keywords identifiziere und dann mir daraus so einen Redaktionsplan erarbeite. Und meiner Meinung nach müssen es auch keine hochklassigen Videos sein, die man da produziert. Klar, mittlerweile kann man sehr gute Videos produzieren mit einfachen Mitteln, mit einem einfachen Stativ, mit einer guten Handykamera. Also das muss nicht dieses High-Class sein, was man sonst von Werbespots kennt oder Imagefilmen, sondern es muss im Grunde die Suchintention der Nutzenden beantworten. Und die finden wir heraus, indem wir uns die Keywords und die Themen anschauen, die Nutzer suchen.
Mhm. Da bietet die Konkurrenz, genauso wie bei den Texten, ja auch einen ganz guten Orientierungspunkt, wenn Konkurrenz schon da ist zu den Themen. Und das ist ja meistens schon da. Weil ich muss mir die Frage stellen, wie bereite ich die Videos technisch auf? Ne? Wie gut muss es aussehen? Auch da hilft ein Blick dann auf die Konkurrenzvideos, weil das ist dann schon die Benchmark, also von den Videos, die wirklich viele Views auch haben, die weit oben ranken, aber auch thematisch. Ne? Also was decken die anderen Videos ab? Und dann aber auch gekoppelt mit der Frage, naja, wie setze ich mich jetzt eigentlich von den Videos wiederum ab? Ne? Also nochmal das Gleiche zu erzählen. Also wird jetzt nicht wirklich helfen, da nochmal herauszustechen. Also auch da, ja, wie kriege ich meinen USP beim Video? Sei es technisch, inhaltlich?
Genau. Letztendlich muss man sich anschauen, wie gut die Videos der Konkurrenz sind. Wenn man sieht, dass eigentlich nicht andere Wettbewerber Videos produzieren, sondern vielleicht eher eine Privatperson, da ist wahrscheinlich da auch die Wahrscheinlichkeit, sich besser zu positionieren, schneller gegeben als bei einem kompetitiven Thema wie zum Beispiel Laminat verlegen. Wenn wir jetzt aktuell nach Laminat verlegen suchen, da finden wir die klassischen Baumärkte wie ein Obi, wie ein Hornbach, dann vielleicht auch sogar Marken, die Material herstellen oder Werkzeug herstellen wie ein Bosch. Das heißt, das ist schon sehr, sehr kompetitiv. Dann würde man sich überlegen, okay, macht es vielleicht Sinn, aus einem anderen Blickwinkel das Thema zu betrachten? Also wie kann man Laminat verlegen, vielleicht in Form von einem nicht rechteckigen Raum, sondern einem runden Raum, was auch immer, ja, so dass man schaut, gibt es bestimmte Nischen, die wir erstmal besetzen können, bevor wir uns dann auf ein Hauptthema konzentrieren. Letztendlich ist es immer sehr abhängig von dem Thema, wie kompetitiv ein Thema ist. Je weiter der Wettbewerb schon fortgeschritten ist, desto schwieriger wird es auch für uns sein, dort anzukommen oder dort aufzuholen. Deswegen sollte man sich immer nicht nur die wichtigsten Themen anschauen, sondern auch die Themen anschauen, wo man tendenziell noch Potenzial hat, weil da eben nicht die ersten Ergebnisse von starken Marktbegleitern wie jetzt im Baumarkt besetzt sind, sondern wirklich noch Themen sind, wo ich vielleicht als Handwerker oder als InDesigner oder vielleicht auch kleineres Unternehmen noch eine Chance habe, mitzuspielen.
Um vielleicht so die ersten Schritte zu gehen, um dann auch nicht gleich so frustriert zu sein, weil ich eben gleich in ein Umfeld gehe, wo die ersten Videos schon super erfolgreich sind, super gut aussehen und vielleicht auch inhaltlich kaum noch was bieten, wo ich eigentlich nur das Gleiche machen kann. So, ne? Ja. Das ist im Content genauso, dann sollte ich es lieber lassen, also im Text-Content. Wenn ich nicht etwas habe, womit ich da noch einen Zusatznutzen liefern kann, dann lieber das Thema nicht angehen und ein anderes Thema raussuchen. Ne? Ja. Also und das gilt dann eben genauso für das Thema Technik. Du hast es ja gesagt, es müssen nicht die Hochglanzvideos sein. Es reicht eine ziemlich einfache Ausstattung, Smartphone, selbst normale Mikrofone reichen schon. Das Thema Licht ist, glaube ich, immer ein wichtiges. Ja. Ist aber auch nicht mehr Rocket Science, also ich brauche keine riesigen Scheinwerfer, da gibt's auch viele, viele Dinge oder eine kleine günstige Lösung. Ja. Und dann kann ich eigentlich loslegen, mein kleines Studio vielleicht.
Genau.
Ich habe die Themen recherchiert, ich habe jetzt auch schon die ersten oder ein Video erstellt, bin jetzt im Schnitt, vielleicht gehört jetzt nicht so zum Thema SEO noch dazu, aber ja, so ein bisschen dieser Produktionsprozess und auch die Partnersuche, also und vielleicht auch die Frage, wer macht jetzt das Video? Also soll ich mich als Gründer da hinsetzen, Gründerin, soll es Mitarbeiter machen, hole ich mir einen externen, der das da irgendwie macht? Hast du da eine Meinung oder was glaubst du, wäre besonders erfolgsversprechend so auf Sicht?
Ja, also letztendlich muss es jedes Unternehmen für sich entscheiden. Der Vorteil von einem Gründer ist, dass der Gründer wahrscheinlich sehr lange an Bord bleibt. Das heißt, man produziert Videos und muss sich vielleicht dann nicht von den Videos trennen, weil der Mitarbeitende gegangen ist. Das sehen wir vielleicht als Herausforderung, wenn es ein Mitarbeitender ist. Wenn wir sagen Kooperation, man holt sich einen bekannten Creator, dann ist es in der Regel sehr kostspielig. Natürlich haben die schon eine gewisse Reichweite. Man kann mit denen sehr viel Infotainment auch machen oder auch klar, Edutainment, je nachdem, aber die sind halt eben etwas, wo wir dann Budget einkalkulieren müssen, weil es halt ein, sagen wir mal, YouTube-Influencer ist, ein Creator ist. Bedeutet, wenn ich mich als Gründer wohlfühle vor der Kamera, dann würde ich immer sagen, der Gründer ist die perfekte Galionsfigur für ein Unternehmen. Oder man findet dann eben jemand aus dem Unternehmen, wo man sagt, man findet auch eine vertragliche Lösung, dass die Videos weiter bestehen bleiben können, auch wenn der Mitarbeitende das Unternehmen verlässt. Aber ich glaube, das springt hier den Rahmen. Das wäre dann wahrscheinlich eher Rechtsberatung, aber man muss jetzt schon ganz klar bewusst sein, wer macht die Videos und wie langfristig können dann die Videos auch wirklich genutzt werden. Wenn es der Praktikant macht, die Praktikantin macht, nach 6 Monaten ist die Person vielleicht weg, dann will man die Videos vielleicht nicht mehr verwenden. Deswegen sollte man sich da ganz klar Gedanken machen, wer ist eigentlich die Person hinter der Kamera.
Genau, ne, einfach mal drüber nachdenken, auch das Thema, ne, vielleicht eine externe Unterstützung bei der Kameraführung, wie auch immer. Also einfach das Setup im Blick behalten. Eng am Setup ist vielleicht nochmal auch gleich die Frage, ja, wie lang sollen denn die Videos jetzt sein? Schwingt auch schon noch mit bei den Ranking-Faktoren dann später, aber vielleicht, weil wir ja gerade, ne, wir haben das Thema festgelegt, dann schreibt man sich ein Skript und da aber auch, naja, okay, wie viel packe ich jetzt rein? Sollen sie kurz sein? Sollen sie möglichst lang sein?
Ja, genau. Also Watchtime ist definitiv ein Ranking-Faktor. Also die Videos sollten geschaut werden von der potenziellen Zielgruppe. Man sagt, 30 Sekunden sollte ein Video geschaut werden, dann wird es erst als Watchtime gezählt, dann wird es erst als View gezählt. Bedeutet, ich sollte auch bei der Erstellung des Videos darauf achten, dass es halt spannend ist, dass der Nutzer da bei dem Video bleibt, dass der Nutzer sich das Video anschaut, dass er vielleicht auch mit offenen Fragen arbeitet, der Protagonist in dem Video, dass die Kommentarfunktion genutzt wird, die Like-Funktion genutzt wird, dann idealerweise auch der Kanal abonniert wird. Das heißt, auch das kann ich beeinflussen, um halt Interaktion auf meinem Kanal zu generieren. Aber auch die Watchtime ist eben entscheidend. Es gibt Studien, die sagen, ein gutes Video hat 3 bis 5 Minuten. Würde ich eben auch sagen, das ist, kann man nicht pauschal beantworten, weil natürlich auch, je nachdem, wie komplex ein Thema ist. Also es kann sein, dass ein komplexeres Thema dann 10, 15 Minuten benötigt, ein kürzeres Thema dann eben wirklich nur diese 3 Minuten benötigt. Sollte im Grunde auch als Pi mal Daumen regeln, mir die Konkurrenten anschauen. Also wenn die Konkurrenten eher ein längeres Video haben, dann ist da genug Informationsfluss, den man in ein Video verpacken kann. Wenn die Konkurrenten eher ein kürzeres Video haben, dann würde ich wahrscheinlich auch zu einem kürzeren Video tendieren. Das bedeutet auch, von Thema zu Thema kann die Länge eines Videos sich unterscheiden.
Also es gibt nicht pauschal, ich muss möglichst kurz und kurzweilig sein, sondern sollte mir das Informationsbedürfnis des Schauenden vergegenwärtigen und auch da, so wie beim Text, so viel wie nötig, ne, aber eben auch nicht mehr. So, ne? Also genau. nicht das künstlich. Und du hast es ja gesagt, gerade das Intro erstmal ganz, ganz wichtig, weil sehr, sehr schnell entschieden wird, gucke ich mir das Video jetzt an oder nicht.
Richtig.
Hast du noch ein paar Tipps für das Intro, wie wir da das möglichst gut hinbekommen, um da nicht so einen Bruch zu haben?
Also letztendlich kann man ja natürlich im Intro schauen, dass man den Nutzer, die Nutzerin abholt, was sie jetzt hier in den nächsten 3 bis 5 Minuten sehen, worauf sich das Video konzentriert, warum man dranbleiben sollte und einfach zum Schauen animieren sollte. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, wie er Nutzer an sich binden will. Aber wirklich so die ersten 5 bis 10 Sekunden sollten schon dafür genutzt werden, um diesen Hook zu haben, um das Interesse des Nutzenden dort zu erhöhen, dass er sich das Video anschaut oder mindestens durch das Video mal durchseppt und dann eben schaut, ob das genau das ist, was er benötigt.
Das kann man vielleicht auch ein bisschen einfach mal üben, ne? Also bevor ich wirklich mit dem anfange und zeige dieses How-To, dass ich mir wirklich einfach ein paar Takes auch gebe für das Intro und dann schaue, okay, was nimmt mich jetzt persönlich direkt mit und da einfach auch nochmal ein bisschen mehr Arbeit reinstecke als, okay, jetzt am Ende, wo ich dann irgendwie dann das letzte Laminatstück, also das Outro sollte vermutlich auch nochmal gut sein und den Leser nochmal, oder den Zuschauer nochmal ansprechen, aber vorne da einfach auch ein bisschen üben, ne, und mit der Kamera dann interagieren.
Und letztendlich wird man auch sehen, dass man von Video zu Video das letztendlich besser hinbekommt. Das ist ganz klar ein Lerneffekt dabei. Wenn man sich so anschaut, bestimmte Kanäle, die aufgebaut werden, wie die Videos irgendwie vor 3 Jahren aussahen und wie die Videos heute aussehen, klar hat dann jeder Video-Creator irgendwie eine Lernkurve oder auch jedes Unternehmen, wenn sie Video produzieren, eine Lernkurve. Und ich glaube, das ist relativ normal, dass das erste Video vielleicht nicht perfekt ist, aber dann halt von Stück zu Stück, von Video zu Video einfach besser wird.
Okay, so, nun habe ich das Video gemacht und möchte es hochladen auf YouTube und natürlich möglichst gut, sagen wir mal, bestücken, ausrüsten, sodass der Algorithmus da auch möglichst positiv beeinflusst wird und ich nach oben wandere.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Was sind die wichtigen Punkte, auf die ich achten muss?
Genau. Das ist meiner Meinung nach so die Grundoptimierung, also das, was ich alles direkt beeinflussen kann. Bedeutet, ich wähle einen sehr guten, aussagekräftigen Titel, kann den sogar auch mit so Sonderzeichen trennen, damit er besser leserliche oder besseren Lesefluss hat. Man sagt, so um die 100 Zeichen sollte man verwenden, aber natürlich jetzt auch nicht übertreiben und Keyword-Stuffing betreiben, sondern das Hauptkeywords enthalten. Es beschreibt, was das Video für eine Suchintention abdeckt, was man da sieht. Es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was auch immer. Das wäre ein Faktor. Ein weiterer Faktor ist die Beschreibung. Ja, also kann ich dort schon auf einzelne Bestandteile des Videos eingehen. Ich kann Sprungmarken einbauen. Da habe ich bis zu 5000 Zeichen Platz, um mich da quasi zu verwirklichen, um dort eben das reinzuschreiben, was für den Nutzer, für die Nutzerin relevant ist, aber auch für mich. Sprungmarken, Verweise auf die Website, Verweise auf eigene Produkte, Verweise auf vielleicht andere Produkte bei Amazon mit einem Affiliate-Code. Das heißt natürlich als Unternehmen, wenn ich in einem Video Produkte verwende, die ich vielleicht nicht direkt verkaufe, aber auch einsetze, kann ich natürlich über Affiliate da meine Monetarisierung auch ermöglichen. Ich habe die Verweise zu meinen weiteren Social-Media-Kanälen. Und das sollte im Grunde wie so ein Template sein, dass man sagt, jedes Video hat eine gewisse Struktur, wie ich meine Description aufbaue und dort eben dann auch die relevanten Keywords mit den Variationen mit einbauen. Und auch ein Punkt, bevor wir ein Dokument hochladen oder ein Videodokument hochladen, ist der Dateiname. Und auch immer wieder gestritten, ist der Dateiname noch so relevant, ja oder nein. Aber bevor das Video einfach Video 1, 2, 3 heißt, kann man natürlich auch dort reinschreiben, was es eigentlich für ein Keyword dort enthalten sein sollte oder wie das Video lauten sollte. Also es ist auch eine Möglichkeit zu nutzen. Das sind so die ersten drei, die man verwenden könnte. Ein weiteres Thema sind Videotags. Also ich kann Videotags verwenden, um ein Video zu klassifizieren. Also da kann ich das Keyword mit reinnehmen, Synonyme mit reinnehmen. Also alles, was der Suchmaschine und in der Form und Weise YouTube als Suchmaschine ermöglicht, das Video besser zu klassifizieren. Und das wären so die wichtigsten Faktoren, wenn es um die, sagen wir mal, Optimierung, der klassischen Optimierung einer Videodatei geht oder eines Videos auf YouTube geht.
Die Tags, da kann ich eigentlich auch vielleicht mal wieder bei der Konkurrenz vorbeischauen, ne? Wenn es da schon Videos gibt, was die denn eigentlich so einsetzen.
Genau, also auf jeden Fall die Description mal der Konkurrenz mal anschauen, die Titel der Konkurrenz mal anschauen und auch hier zu schauen, kann man sich da differenzieren? Also gibt es vielleicht eine Möglichkeit, den Titel anders zu definieren, Videotitel als die Konkurrenz, weil natürlich das ja auch der erste sozusagen Berührungspunkt zum potenziellen Kunden ist, zum potenziellen Suchenden ist. Und da kann man natürlich sich von der Masse auch in einer Art und Weise abgrenzen. Und auch bei der Description ist es so, dass die ersten 120 oder 150 Zeichen noch so sichtbar sind. Die anderen sind sozusagen eingeklappt, dass man dann auch überlegt, okay, was kann man denn in den ersten zwei Sätzen platzieren, um eben eine Klickrate zu erhöhen. Das heißt, danach auch eben eher auf die Optimierung der Klickrate, weniger auf einen klassischen SEO-Optimierung, Keyword-Optimierung, kann man natürlich auch Einfluss nehmen.
Mhm. Jetzt habe ich das möglichst gut gemacht. Was kann ich noch tun? Wir hatten vorhin, glaube ich, auch, ne, du hattest gesagt, hier auch im Video einfach mal dran denken, darauf hinzuweisen, abonniert meinen Kanal. Ist das ein Faktor, also auch die Zahl der Abonnenten, kann sich das positiv auswirken auf meinen Gesamtkanal, auf die Rankings?
Genau. Also natürlich ist ein Kanal, wenn er Autorität aufbaut und viele Follower hat, werden Follower über neue Videos informiert und bekommen das quasi auch im personalisierten Feed. Bedeutet, viele Abonnenten heißt letztendlich mehr Views, mehr Watchtime. Das heißt, es hat schon einen positiven Einfluss. Ein Thema, was meiner Meinung nach immer wieder vernachlässigt wird, ist das Transkript des Videos. Also YouTube ermöglicht, automatisierte Untertitel zu generieren, aber die sind in der Regel nicht so gut, wie wenn man sie wirklich selbst nochmal manuell nachpflegt. Und da gibt es auch Tools wie HappyScribe, wo man Audio- oder Videodatei zum Transkribieren hochladen kann. Dann bekommt man sozusagen das fertige Transkript, kann es nochmal nachjustieren, kann man da auch eben schauen, macht es Sinn, vielleicht nochmal Keywords zu integrieren, sollte jetzt auch nicht genutzt werden für Keyword-Stuffing. Generell bei keiner Suchmaschine wäre das eine Empfehlung, aber da kann man ein bisschen noch nachjustieren, dann das Transkript auch nutzen, weil es auch von den Suchmaschinen ausgelesen wird. Und ein Punkt, der meiner Meinung nach beim Upload auch bedacht werden sollte, ist auch eher so ein, sagen wir, Design-Element, aber das Thumbnail, also im Grunde das Bild, was angezeigt wird, wenn jemand nach einem Video sucht, sollte sich einmal von der Masse abgrenzen, zu unserer Marke passen, auch vielleicht zu unserer zu unserem CD, Corporate Design passen und auch animieren zu klicken. Ja, das heißt, man kann vielleicht die perfekte Szene aus dem Video rausnehmen, dann vielleicht nochmal mit Emojis arbeiten, vielleicht auch mit einem knackigen Titel arbeiten. Das muss natürlich zu uns als Marke passen. Kann man sich auch anschauen, wie das andere machen. Zum Beispiel BMW, die machen es relativ seriös, relativ schlicht. Andere Plattformen, wie dann zum Beispiel Immowelt, hatte ich einen Kanal gesehen, die arbeiten mit Emojis, arbeiten mit knackigen Titeln. Das ist zum Beispiel auch etwas, was nicht unbedingt direkt auf mein Ranking einspielt, aber natürlich auf die Klickrate, bessere Klickrate, mehr Besucher auf meinem Video, tendenziell mehr Views, mehr Watchtime. Und das ist wiederum auch ein Faktor, was im Ranking dann entscheidend sein kann.
Mhm. Ja, muss man sich wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit lassen. Ich überlege gerade, wenn ich halt irgendwie Kuchenrezepte hochlade, dann wird es wahrscheinlich unglaublich viele Fotos von dem Kuchen dann geben, der dann fertig ist. Also entweder gelingt es mir, dass mein Kuchen irgendwie nochmal viel, viel toller aussieht als die anderen Kuchen, oder ich muss mir halt anderweitig Gedanken machen, wie ich aus dieser Menge an Bildern, die dann wahrscheinlich Kuchen zum Thema haben, wenn ich irgendwie nach einem Rezept suche, heraussteche. Ja, war wichtig daran zu denken, tatsächlich.
Was dann auch etwas ist, was man noch integrieren kann, ist am Ende der Abspann, sozusagen die Endcard. Man kann dort mit Elementen arbeiten, man kann auf weitere Videos verweisen, man kann auf seinen Kanal verweisen, man kann auch wiederum in der Endcard auch eine Playliste verlinken, dass man sagt, hey, guck mal, hier sind noch mehr solcher Videos oder hier ist noch weitere Anleitung zum Thema XYZ. Das heißt, man kann ja eben dafür sorgen, dass der Nutzer auf meinen Videos bleibt in Form von, er guckt sich immer wieder weitere Videos von mir an, die zu dem aktuellen Thema passen. Und das sind auch etwas, oder das sind Möglichkeiten, die nicht immer genutzt werden, die vernachlässigt werden. Aber angefangen von einem Thumbnail, um den Klick zu animieren auf mein Video, von einem guten Hook in den ersten Sekunden des Videos, gut produziertes Video und am Ende eben noch eine gute Endcard, dass dann der Nutzer, die Nutzerin sich weitere Videos von mir anschaut oder meinen Kanal abonniert. Und das sind eigentlich so die Hauptfaktoren, die ich beachten sollte, wenn ich ein Video hochlade auf YouTube. Man kann manche Sachen auch nachträglich nachoptimieren, sei es den Titel, sei es die Description, auch das Thumbnail kann man austauschen, aber das sollte man von vornherein gut durchdacht und gut optimiert einsetzen und nicht im Nachgang nachoptimieren, sondern von vornherein mit einem gut optimierten Video live gehen.
Also das heißt, halt wirklich auch drüber nachzudenken, ne? wenn diese Watchtime im Prinzip ein Kriterium dafür ist, wie mein Kanal vielleicht von YouTube generell bevorzugt wird in meine Videos, dass ich überlege, wo kann ich meine Videos eigentlich auch noch streuen? Ne? Also einerseits, du hast ja gesagt, ne, mit diesen Weiterempfehlungen, das heißt, die Leute sind erstmal in meinem Kanal, klicken immer weiter, neue Abonnenten kriegen die Videos ja auch zugeschickt, aber ich kann halt auch schauen auf meiner eigenen Webseite, E-Mail-Empfänger, die ich vielleicht anderweitig schon aufgebaut habe. Also eigentlich versuchen, meine gesamte Reichweite, die ich so habe, zu nutzen, um immer wieder auf ein neues Video hinzuweisen, was erschienen ist, weil wenn es die Leute dann schauen, dann fließt das in meine Kanalstatistik und das pusht dann insgesamt den Kanal.
Genau, das wäre eigentlich viel zu schade, so ein aufwendig produziertes Video, und das ist in der Regel aufwendiger als ein einfacher Text, dass man das einfach nur für YouTube nutzt, sondern sagt, okay, YouTube ist meine Plattform, wo ich meine Nutzer hinleite, aber ich nutze das sozusagen in meinem E-Mail-Newsletter. Video der Woche, Video des Monats. Ich nutze es als Integration, Embedded Code auf einer Produktdetailseite, vielleicht sogar auf einer Kategorieseite, in einem Magazin, wenn ich Magazin als Unternehmen führe. Das bedeutet, immer wieder das Video nutzen, um die potenziellen Kunden, Kundinnen darauf aufmerksam zu machen und nicht nur zu sagen, okay, das Video ist jetzt auf YouTube, das wird von alleine funktionieren, sondern je mehr Reichweite ich auf das Video produzieren kann, desto wertvoller wird es für mich letztendlich für das Ranking sein und kann halt dann auch den Unterschied machen.
Bei Google schauen wir uns ja im Prinzip auch immer an, wie läuft dann eine Seite eigentlich, ein Text. Springen die Leute ab? Wie lange bleiben sie da drauf? Und dann fangen wir an, nachzuoptimieren und schauen, stellen vielleicht die Gliederung um, formulieren ein anderes Intro, ergänzen noch Abschnitte, die wir vielleicht vergessen haben. Worauf sollte ich bei einem Video denn schauen? Was habe ich da für Statistiken, die ich mir anschauen kann und die mir vielleicht auch helfen, vielleicht auch zu sagen, okay, ich muss bei dem Video was ändern. Und was natürlich erstmal viel schwieriger klingt als, okay, wir stellen mal ein bisschen den Text um auf einer Webseite, auf einer Content-Seite. Aber ich komme ja nicht drum herum, wenn meine Statistiken dort irgendwie aufzeigen, so richtig kommt das Video noch nicht an.
Also meiner Meinung nach gibt es so zwei Ansatzpunkte, die ich mir anschauen kann. Zum einen YouTube Analytics im YouTube-Studio, ich mir anschaue, welche Videos performen besonders gut. Gibt es davon vielleicht Abwandlungen, die ich produzieren kann? Welche Videos funktionieren gar nicht? Dann müsste man sich da überlegen, okay, warum ist das der Fall? Sind die Videos nicht gut optimiert? Ist der Hook am Anfang nicht gut? Ist der Inhalt des Videos nicht gut? Das heißt, ich bekomme Performance-Daten, kann daraus Ableitungen machen, um meine weiteren Videos zu verbessern oder bestimmte Videos zu optimieren. Es kann auch gut sein, dass man sagt, ich optimiere den Titel und die Description nur Und das sind zum Beispiel Themen, wo dann meiner Meinung nach YouTube Analytics nicht mehr weiterhilft, sondern dann eher weiteres drittes Tool, wie zum Beispiel Tubics.com ist ein SEO-Tool für YouTube, was mir hilft, die richtigen Ideen zu finden, die Videos zu optimieren, aber diese auch dann zu monitoren. Und klassisch wie bei Google kann ich meine Keywords auf täglicher Basis oder auf wöchentlicher Basis monitoren, kann schauen, wo ist meine Webseite gelistet bei Google für bestimmte Begriffe. Das Gleiche gibt es wiederum auch für YouTube. Mit Tubics.com kann ich mir meine Keywords hinterlegen, kann mir anschauen, okay, für Laminat verlegen, wo stehe ich aktuell, wo stehe ich im Verlauf und dann halt da auch überlegen, gut, alles, was irgendwie eine bestimmte Position nicht erreicht hat, das gehe ich nochmal an. Dort optimiere ich den Titel, dort optimiere ich die Description und schaue, ob das einen nennenswerten Effekt auf meine Performance des Keywords hat. Und in der Regel ist dann eben so, dass wenn wir eine Optimierung durchführen im Nachgang, dass natürlich Videos, die schon hohe Reichweiten haben, viel schneller profitieren von einer geringfügigen Keyword-Anpassung oder auch vielleicht sogar eine Erweiterung des Keyword-Sets, weil wir sagen, hey, da gibt es noch ein Synonym, was wir vorher gar nicht bedacht haben. Sehen wir aber, dass es doch nützlich ist, das einzubauen, dass man dann wiederum sich verbessert für bestimmte Keywords, die man vielleicht noch am Anfang gar nicht bedacht oder gar nicht optimiert hatte, aber dann eben über die Zeit anfängt, dafür zu ranken.
Mhm. Bei quasi das Gegenstück zu der Absprungrate auf meinen Content-Seiten wäre die durchschnittliche Wiedergabedauer meines Videos, ne? Wenn ich da genau. Im Prinzip schaue, aber hast du da einen Erfahrungswert, was ist denn eigentlich eine gute durchschnittliche Wieder, weil das diese gleiche Frage stellen wir uns ja auf der Content-Seite auch, ne? Und ich ist total schwierig, unter eine Absprungrate von 50% zu kommen, ne? So das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ne? Und im Schnitt liegt sie eigentlich deutlich höher und genauso kann ich mir jetzt vorstellen, naja, bei meinen Videos, es bleiben halt nicht alle bis zum Ende. So, aber wie lange sollten sie denn im Schnitt bleiben, damit ich weiß, okay, das Video ist jetzt einigermaßen gut und entspricht dem, was die Leute suchen, oder in dem Bereich ist es wirklich kritisch und vielleicht muss ich das ganze Konzept des Videos nochmal umstellen.
Also das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil selbst auch in der klassischen Suche bei Google, da scheiden sich auch die Geister. Manche sagen, das ist eine gute Absprungrate, das ist eine schlechte Absprungrate und bei YouTube ist es ähnlich. Ich würde mir immer anschauen, mein Kanal an sich, wie performen alle Videos im Durchschnitt. Was ist mein Durchschnitt von meinem Kanal und welche Videos fallen drunter und welche fallen drüber oder sind drüber, um das halt sozusagen als eigene Metrik für den eigenen Kanal zu haben, weil wir einfach auch gesehen haben, je nachdem, was ist das für eine Zielgruppe, was ist ein für ein Thema, sind es ganz verschiedene Watchtimes. Ja, und deswegen kann man das eigentlich pauschal gar nicht adaptieren und sagen, das ist diese Branche, dieses Thema, das ist die durchschnittliche Watchtime, die man haben sollte. Das ist super, super individuell.
Vielleicht kann man auch da ein bisschen testen, wie man quasi die Videos der Konkurrenz konsumiert und da mal mitstoppen, so dass ich dann einschätzen kann, okay, wenn bei mir irgendwie nach 20% der Zeit schon 80% der Leute raus sind, ich aber bei meinen Konkurrenten tendenziell länger dran bleibe, dann stimmt irgendwas wahrscheinlich auch im inhaltlichen Aufbau des Videos nicht, weil ich am Anfang zu viele verliere. So, dann muss ich da nochmal ins Video rein.
Man sieht ja auch letztendlich bei YouTube Analytics im YouTube Studio sieht man auch, wann die Nutzer letztendlich abspringen. Mhm. Ich kann halt als auch sehr gut sehen, ein gutes Video versus ein schlechtes Video und dann dort, wo sie abspringen, dort haben sie wahrscheinlich nicht die Information bekommen, die sie eigentlich erwartet haben und suchen sich dann eben eine andere Quelle, ein anderes Video, was sie sich dann vielleicht sogar zu Ende anschauen.
Wenn ich jetzt ganz viele Videos erstellt habe, ich denke gerade an den Yoga-Kanal, den ich immer schaue, um Yoga-Übungen zu machen, da gibt's ja dann eine ganze Reihe an Playlists, die mir irgendwie dann so Yoga für den Rücken oder Yoga 15 Minuten, Yoga 30 Minuten, so dass mir ein bisschen bei der Navigation geholfen wird. Haben diese Playlists Einfluss aufs Ranking oder ist das nur ein gutes Element zur Nutzerführung, ein bisschen den Einstieg zu erleichtern?
Ja. Soweit ich mich erinnern kann, fangen sie auch an zu ranken. Also Playlisten ranken auch in den Suchergebnissen. Wenn sie eine gewisse Relevanz bekommen oder von YouTube eine Relevanz zugesprochen bekommen. Aber Playlisten sind für mich natürlich ein sehr, sehr gutes Instrument, um alle meine Videos immer wieder der potenziellen Zielgruppe zur Verfügung zu stellen. Ja, dass ich sage, hier, ich habe eine Playlist zum Thema irgendwie Keller ausmisten und da sind ganz viele verschiedene Themen, die jetzt für diese für dieses Thema relevant sind. Oder ich habe irgendwie Gartenpflege im Frühjahr, dass ich sage, okay, im Frühjahr muss ich die Rosen stützen, den Rasen vertikutieren etc. pp. Dass man sagt, das sind alles so für sich abgeschlossene Themengebiete und Nutzer, der tendenziell seinen Rasen vertikutiert, der wird auch interessiert sein, wie kann ich noch irgendwie mein Blumenbeet für den Sommer vorbereiten, für den Frühling vorbereiten, was auch immer. Das bedeutet, mit der Anordnung von verschiedenen Playlisten kann ich wiederum die Anzahl an Views meiner einzelnen Videos erhöhen, idealerweise sogar die Watchtime erhöhen. Und deswegen ist eine Playliste immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mein ganzes Repertoire an Videos immer wieder zur Verfügung zu stellen.
Mhm. Playlists machen natürlich erst Sinn, wenn ich eine gewisse Anzahl an Videos habe, die ich dann auch sinnvoll gruppieren kann. Aber auch das vielleicht schon mal wenn ich halt meinen Kanal konzipiere, dass ich dann vielleicht auch schon mal in Kategorien denke und überlege bei der Videoplanung, welche Formate baue ich vielleicht auch. Ne? Also als Handwerker arbeiten im Haus, außerhalb, was auch immer. Mhm. Da einfach dann schon mal ein bisschen drüber nachdenke. Bei Google haben wir auch so zwischen On- und Off-Page SEO unterschieden. Was habe ich denn da auf YouTube vielleicht so ein bisschen, das, was zu diesem Off-Page-Gedanken entspricht, was kann ich da tun?
Genau, ich glaube, das kann man ganz gut einschätzen, eingrenzen. Also im Grunde On-Page wäre für mich alles, was ich an meinem Video selbst verändern kann. Der Dateiname, Titel, Description, Transkript, Tags. Und Off-Page ist eher was die Nutzersignale darstellt. Ja, also ich habe die Views, ich habe die Likes, ich habe die Kommentare. Also im Grunde so Engagement-Werte meines eigenen Videos. Deswegen sollte man, wenn man sich eine Community aufbaut und man sagt, man plant es als langfristigen Kanal, auch immer wieder mit der Community interagieren, zu schauen, was für Fragen haben sie. Also ich kann auch aus den Kommentaren häufig weitere Videoideen herauslesen oder sogar sagen, da gibt es bestimmte Themen, die werden nicht beantwortet in meinem aktuellen Video, mache ich nochmal ein ergänzendes Video, wo ich auf die Themen eingehe, die vielleicht in meinem ersten Video keine Anwendung gefunden haben. Das bedeutet, das ist halt eben ein Social-Media-Kanal, der auch die Möglichkeit gibt, zu interagieren mit der Zielgruppe.
Mhm. Sind denn diese, es gibt ja immer Daumen hoch, Daumen runter, ist das, also weißt du, ob das mit ins Ranking einfließt und was müsste ich dann eigentlich im Umkehrschluss tun, wenn ich ganz viele Daumen runter habe?
Genau, also Studien zeigen, dass es da definitiv eine Korrelation gibt. Wenn ganz viele Daumen runter gewählt werden, dann entspricht das Video wahrscheinlich nicht der Qualität oder auch dem Informationsbedürfnis der Zielgruppe. Bedeutet, wenn Videos extrem schlecht bewertet sind, vielleicht sogar in den Kommentaren auch ist eher negativ geäußert wird, dann muss man sich überlegen, ob man vielleicht das Video nochmal neu dreht, anders dreht. Wobei ich würde jetzt sagen, bei einem gut gedrehten Video ist die Anzahl an positiven Daumen hoch, also an Likes, eher gegeben als Dislikes. Dislikes sind man immer eher bei sehr kritischen Videos, wo man sagt, da ist gar nicht das Video an sich Thema des Dislikes, sondern eher also nicht das Video an sich, sondern eher das Thema des Videos als Dislike gesehen.
Eine Meinung oder eine ist halt eine Diskussion, ne? Und dann kann das ja sehr schnell in die eine oder andere Richtung ausufern. Bei Texten kann ich auch versuchen, Backlinks aufzubauen. Kann ich im YouTube-Bereich ähnlich agieren? Lohnt sich das?
Also letztendlich kann auch eine YouTube-URL ranken. Das bedeutet, für ein bestimmtes Thema kann es entweder in so eine Featured-Video-Integration reinkommen, wo es relativ prominent als erstes ausgegeben wird. Ich glaube, bei Glühbirne-Wechsel hatte ich das mal gesehen. Das ist dann, bevor die organischen Ergebnisse kommen, ein relativ großer YouTube-Kasten. Das hat einen Einfluss darauf. Aber ansonsten würde ich eher versuchen, meine Anzahl an Views und die Watchtime zu erhöhen. Das heißt, eher zu schauen, wie kann ich mein Video auf anderen Kanälen integrieren oder sogar vielleicht auf anderen Kanälen verlinken, dass dann eben das Video geschaut wird, anstatt nur den klassischen Backlink als Ziel zu definieren.
Hm. Naja, aber dass vielleicht für andere YouTuber, also dass ich auch ein bisschen versuche, also man kann sich ja gegenseitig vielleicht auch ein bisschen da befeuern und man stellt mal den einen Kanal vor, man wird mal bei einem anderen Kanal vor, also ein bisschen YouTube-PR quasi zu betreiben und zu schauen, dass man sich gegenseitig so ein bisschen featured.
Ja, also kann durchaus Sinn machen. Kann durchaus Sinn machen, wenn man sagt, man hat eine bestimmte Zielgruppe, braucht irgendwie ein bestimmtes Produkt von einem anderem Unternehmen und macht dann dazu ein Video und verweist auf das andere Unternehmen, auf den anderen Kanal. Natürlich ist es immer ein Geben und Nehmen und so eine Kooperation könnte schon durchaus Sinn machen. Ja, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein Unternehmen bin für Rasenmäher, dass ich eine Kooperation habe mit einem Unternehmen, was Rasendünger produziert oder sowas in der Art. Ne?
Also da kann man durchaus mal drüber nachdenken. Du hast das am Anfang schon angesprochen, jetzt vielleicht so vor dem Hintergrund, jetzt haben wir so ein schönes Video. Was können wir halt mit dem Content noch so tun? Und ein Thema ist natürlich, sind die anderen Social-Media-Kanäle und dass ich irgendwie versuche, aus diesem Video was für meine anderen Kanäle noch zu machen. Welche Tipps hast du da, damit das auch gut funktioniert? Und welche Kanäle eignen sich vielleicht auch dann ganz gut?
Ja, das Problem ist ja, die anderen Kanäle, also diese klassischen Social-Media-Kanäle wie irgendwie Facebook, Twitter, die sind ja immer sehr kurzliebig. Das heißt, so ein Post überlebt dort 12 bis 48 Stunden vielleicht und ist ja eher ein Push-Kanal und weniger ein Pull-Kanal. Also das heißt, keiner geht zu Facebook, um etwas zu suchen oder zu Twitter, um etwas zu suchen, sondern das ist halt eine Art Push-Kommunikation, dass ich das rausgebe als Unternehmen. Bedeutet, ich kann natürlich, es kann für mich sinnvoll sein, wenn ich einen Redaktionsplan habe, ich sage, im Februar gehe ich auf das Thema Rasenmähen. Das heißt, ich poste jedes Jahr einen Teil von meinem Video oder das Video selbst. Das bedeutet, alles, was ich als Video-Assets produziert habe, kann ich wiederum in meiner ganzen Marketingkommunikation anwenden. Mhm. Und in der Regel ist auch so, wenn etwas auf YouTube gesucht wird, wird es auch tendenziell auf Google gesucht. Und das bedeutet, ich kann das Video auch wiederum zu einem Beitrag verarbeiten. Oder, wenn ich den Beitrag schon habe, das Video dort integrieren. Also perfektes Beispiel meiner Meinung nach beim Thema Laminat verlegen. Ich glaube, da ist immer noch hornbach.de sehr, sehr stark. In der Vergangenheit war das definitiv der Fall so, wenn man Laminat verlegen gesucht hat, hat man zum einen ein organisches Ergebnis von Hornbach gesehen auf hornbach.de, da waren auch die Videos integriert. Man hat eine Videointegration von YouTube gehabt auf den Suchergebnissen und da war auch das YouTube-Video von Hornbach zu finden, weil es einfach sehr viele Views und viel Watchtime hatte. Und dann hat man sogar eine Anzeige gesehen, dass Hornbach den Service anbietet, für einen das Laminat zu verlegen. Das heißt, auf der Suchergebnisseite hat man drei verschiedene Interaktionspunkte mit potenziellen Kunden und Kundinnen. Und das sollte man halt eben auch immer betrachten, dass man sagt, man produziert zwar für YouTube, aber kann das halt wiederum anderweitig verwenden.
Mhm. Gut. Haben wir noch ein Thema vergessen für den Einstieg in YouTube SEO?
Eine gute Frage.
Ich hoffe nicht. Falls nicht, würde ich dich nochmal bitten, vielleicht so die Key Takeaways, die Quintessenz aus dem Ganzen, wie wir uns halt jetzt so als YouTube-Neulinge dem Thema annähern und was so die ersten und wichtigen Schritte sind, um das möglichst auch erfolgreich zu bespielen, zusammenzufassen.
Ja, genau. Also wenn wir YouTube als Suchmaschine wahrnehmen und sagen, es gibt einen Informationsbedarf für meine Themen, als Unternehmen für meine Themen, dann kann YouTube ein relevanter Kanal sein. Das heißt, wir produzieren Videos, die auf die Zielgruppe einspielen, auf Probleme der Zielgruppe eingehen. Und diese Videos optimieren wir auf bestimmte Keywords, nutzen die Keywords oder Themen auch als Ideengenerator für unsere weiterführenden Videos, die wir produzieren über einen längeren Zeitraum. YouTube ist definitiv etwas, was nicht nur von heute auf morgen funktioniert, sondern auch langfristig gedacht werden muss. Und dann muss ich einmal meine Hausaufgaben erledigen in Form von der Optimierung des Videos an sich, angefangen von der Videodatei bis hin zum Transkript. Und dann auf der anderen Seite muss ich eben schauen, wie bekomme ich Watchtime, Views, Kommunikation, Kommentare und Likes auf mein Video durch vielleicht meine bestehende Community. Und ich glaube, das ist so das Geheimrezept, angefangen von der Zielgruppe, zielgruppengerechte Videoproduktion und Inhalte und dann eben die Zielgruppe wieder einzufangen, einzubinden, um mit den Videos zu interagieren. Ich glaube, das ist so das Erfolgsrezept, was wir bei YouTube SEO immer wieder sehen.
Wo dann aber auch Schlussfolgern können, genauso wie bei anderer Content-Produktion, es braucht Zeit, Ausdauer und Ressourcen. Also ich muss einfach eine gewisse Kontinuität da an den Tag legen. Es muss mir auch klar sein, dass das halt etwas ist, was dauert. Ich kann mich aber auch an ein Beispiel erinnern, das ist auch schon Jahre her, bei so einem Online-Marketing-Tag in Frankfurt, da hatte sich ein Unternehmen aus dem Grillbereich vorgestellt, ne, die halt so Grills verkaufen. Und für die war das natürlich auch erstmal ein Rieseninvestment, so ein YouTube-Kanal aufzubauen, aber es hat sich halt super gelohnt, weil die mit diesen Videos rund um das Thema Grillen, ne, also es war dann alles Mögliche dazu, wie grillt man das, wie grillt man jenes, wie grillt man schneller, wie grillt man womit, also ist halt dieses Thema, ne, was könnte die Zielgruppe interessieren? Und das hat dann in Summe halt auch zu großen Zugriffen auf den Shop geführt und damit dann auch zu Sales. Ne? Also es ist ein längerer Prozess gewesen, es waren viele Videos, aber es hat am Ende auch sich wirtschaftlich sehr gelohnt, weil es eben die Leute dann schon zum Shop führt, weil klar, die sich rund um das Thema Grillen interessieren, früher oder später brauchen die mal einen Grill,
ja,
oder wollen einen Grill wechseln, wie auch immer, und sind dann so überzeugt von der Marke auch, haben dann schon die Verbindung hergestellt und dann klappt es auch so. Ne? Also
ja, total,
glaube ich, genügend Erfolgsbeispiele, wo das klappen kann. Oder das, was du mir auch in unserem Vorgespräch gezeigt hast, ne, bei manchen Handwerkern stellt sich eigentlich die Frage, ob die noch Handwerker sind oder mittlerweile Influencer und eigentlich quasi komplett über die Videomonetarisierung da leben, ja, so viele Videos, wie die machen.
Ja, total, total. Aber man sieht eben, wenn man lange dran bleibt und das gut auf die Beine stellt, dass man halt auch von so einem Videokanal total profitieren kann. Sei es jetzt als Marke, als Unternehmen vom Branding, dass dann Nutzer, wenn die sich entscheiden zwischen Produkt A und Produkt B, einen positiv im Gedächtnis behalten, man eine Beziehung zum Kunden aufbaut, oder man wird selbst irgendwie zum Influencer, wenn man zum Beispiel ein Handwerker ist. Das ist natürlich auch möglich. Muss man natürlich überlegen, ist es das, was einen glücklich macht, Influencer sein, oder doch nicht lieber Handwerker? Ich glaube, da muss man einen Spagat finden. Aber trotzdem ein sehr, sehr, sehr spannender Kanal und definitiv ein Kanal, der auch in Zukunft meiner Meinung nach eine sehr starke Daseinsberechtigung hat.
Matthias, vielen Dank für die Grundlagen und Einblicke des Format YouTube und auch quasi, wie kann ich es dort schaffen, Ranking aufzubauen. Wichtig ist auch dranbleiben, ne, und nachoptimieren, genauso wie bei allen anderen Content-Formaten. Das ist halt auch nochmal wichtig. Matthias, vielen Dank.
Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal, René.
Ja, und ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und wünsche viel Erfolg bei den ersten Schritten auf YouTube. Vor allen Dingen aber auch einfach Spaß, ne, dabei Videos zu erstellen, tollen Content zu machen. Und dann wird es auch mit diesen technischen Begriffen wie Watchtime und Views und so weiter ganz von alleine klappen. Und auch die Rankings werden steigen, weil in erster Linie geht es darum, tolle Videos mit tollen Inhalten für die Nutzer zu machen. Und dann kommt der Rest auch von alleine. Naja, viel Spaß und bis zur nächsten Woche.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.